Ja, guten Abend zusammen. Ich freue mich, dass ich heute unsere Galater-Serie hier mit Texten aus dem Galaterbrief eröffnen kann. Der Galaterbrief ist mein Lieblingsbrief in der Bibel. Und ich finde, unser Serienthema bringt es genau auf den Punkt, warum dieser Brief so wunderbar ist. Freiheit und leidenschaftliche Liebe. Das sind die Themen, die sich durch diesen Brief ziehen. Vielleicht habt ihr ja Gelegenheit, im Rahmen dieser Serie jetzt in den nächsten Wochen euch den ganzen Brief mal durchzulesen. Wäre vielleicht gar nicht schlecht für den Kontext. Wir haben noch 3 weitere Predigten in der Serie. Es geht einmal um Freiheit kontra Gesetzlichkeit. Dann geht es um das Leben im Geist. Und es geht um Gemeinschaft. Und ich hoffe, ihr werdet alle dabei sein. Heute geht es um unsere Identität in Christus. Und zwar als Einzelne und als Kinder in der Familie Gottes. Und ich verrate schon mal so viel. Am Ende gibt es für euch die Gelegenheit, da was mitzumachen. Also bleibt schön aufmerksam. Ihr seid auch noch dran heute. Ja, dann lesen wir gleich mal zum Einstieg unseren Text. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr ist über alle Güter, sondern er untersteht Vormündern und Verwaltern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. So auch wir. Als wir unmündig waren, waren wir geknechtet unter die Mächte der Welt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Abba, lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Ja, ein wundervoller Text. Und wir werden jetzt ein bisschen tiefer eintauchen in diesen Text und schauen, was wir da so alles drin finden. Es geht gleich los. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Wir sind Gottes Kinder. Das ist ein großes Wort. Und ich möchte heute das Thema Gotteskindschaft unter 2 Blickwinkeln betrachten. Das eine ist der Familienaspekt, also diese Identität hat so eine korporative Seite. Ja. Wir als Kinder Gottes sind eine Familie. Und das ist so der erste Teil meiner Predigt. Und im zweiten geht es um den individuellen Aspekt. Was bedeutet das für mich persönlich, meine Identität als Kind Gottes? Gut, also erster Teil. Paulus betont auch zunächst mal den Familienaspekt. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Machst du vielleicht noch mal eins weiter? Genau. Denn ihr alle, die auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Und wenn man das mal so richtig auf sich wirken lässt, dann sieht man, das ist unglaublich modern. Ich habe mir gedacht, kein Diversity Manager heute könnte ein stärkeres Statement machen. Unterschiede nach Geschlecht, Status, Volkszugehörigkeit vom Tisch gefegt. Ja, die gelten nichts mehr, wenn es um Christus geht. Wir sind in Christus und Christus ist in uns. Wir haben ihn angezogen, ja, wie so ein Kleidungsstück, sagt Paulus. Und alles andere wird unwichtig, alles andere tritt zurück. Es gibt in der Familie Gottes nicht die Unterscheidungen, die in unserer Gesellschaft gelten. Kein Oben und Unten. Nicht die Wichtigen und die Unwichtigen. Elite, In-Group, Out-Group. Nein, alle einer in Christus Jesus. Das ist ein drastisches Statement, das war es damals und das ist es heute. Und wir müssen uns natürlich fragen lassen, leben wir das in unserer Gemeinde? Leben wir auch in unserer Gesellschaft als Christen ein Gegenmodell der Einheit und der Nichtdiskriminierung? Mein Eindruck ist, dass die Risse, die durch unsere Gesellschaft gehen, aktuell immer größer werden. Die politischen Positionen scheinen mir extremer zu werden und meine Wahrnehmung ist, dass so entspannte politische Diskussionen, die so von gegenseitigem Respekt getragen sind, dass die kaum mehr möglich sind. Die Situation im Nahen Osten lässt mancherorts das hässliche Gespenst des Antisemitismus wieder aufstehen und gleichzeitig spürt man an anderen Stellen einen wachsenden Rassismus gegenüber Menschen arabischer Herkunft. Und auch Diskriminierung wegen anderer Merkmale, das ist alles immer noch Realität in unserer Gesellschaft. Umso wichtiger ist es, dass die Gemeinde Gottes ein Gegenmodell lebt. Weil es steht ja außer Frage, dass bei uns Antisemitismus und Rassismus, die haben in der Familie Gottes keinen Platz. Ebenso wie Ausgrenzung nach anderen Merkmalen. Ja, wir sind einer in Christus, das ist unser Auftrag. Jesus war die Einheit unter seinen Nachfolgern ein ganz, ganz großes Anliegen. Am Ende seines Lebens, da gibt es noch mal eine Stelle, da spricht er ein ganz wichtiges Gebet, wie so ein Abschlussgebet, bevor er dann in sein Leiden hineingeht. Und ich habe Ausschnitte aus dem Gebet mitgebracht. Da heißt es: Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien, wie wir. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Wir spüren hier richtig diesen großen Wunsch, ja, dass wir, die wir an den Glauben eins sein sollen und dass das auch eine Botschaft sein soll an diese Welt, damit die Welt daran erkennen kann, dass der Vater seinen Sohn gesandt hat. Das soll unser Zeugnis sein als Familie Gottes. Nicht nur durch Worte, sondern durch unsere gelebte Einheit sollen wir Christus bekennen. Jetzt ist es so, das wissen wir alle, die Christenheit ist schon lange auch ziemlich gespalten. Es gibt die verschiedenen Konfessionen im großen Rahmen, aber es gibt auch im Kleinen immer wieder Spaltungen in Gemeinden und ein Auseinanderdriften. Es ist offensichtlich unglaublich schwer für die Familie Gottes in Einheit zu sein. Und jetzt sind wir hier da, als Agape-Gemeinschaft. Wir haben eine großartige Chance dadurch, dass wir ökumenisch sind, dass wir interkonfessionell sind oder wie man immer sagen will. Wir haben es jedenfalls geschafft, konfessionelle Spaltungen zu überbrücken. Und ich finde das ganz toll. Ich bin da immer ganz stolz drauf, auch wenn ich so anderen von unserer Gemeinde erzähle. Es ist eine große Chance für uns da, Einheit vorzuleben. Und ich glaube sogar, es ist mehr als eine Chance, es ist eine Berufung, es ist ein besonderer Auftrag an uns als Gemeinde. Ja, wir alle, die wir zur Agape-Gemeinschaft zählen, wir haben diesen Auftrag. Wir sind Teil dieser Berufung, ja, die liegt auf jedem von uns. Wir sollen eins sein und damit der Welt die Botschaft Jesu vorleben. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es schwierig ist. Ich kenne es von der Leiterseite aus, ich kenne es von der Mitgliedsseite aus. Und ich denke, es hat damit vor allem zu tun, dass die Themen, über die wir uns spalten könnten, das sind keine Kleinigkeiten. Ja, wir haben nun mal unterschiedliche Haltungen zu verschiedenen Fragen des Glaubens und es ist schwierig, und zwar ist es deswegen schwierig, weil diese Fragen wichtig sind. Der Siegfried hat es in seiner Predigt über den Bienenfresser sehr berührend und zutreffend gesagt. Und zwar hat er gesagt, es ist so schwierig bei Streitfragen in der Gemeinde, weil es auch Gewissensfragen sind. Es sind Gewissensfragen, es sind sogar Gewissensnöte. Dieses Wort habe ich auch aus der Predigt vom Siegfried. Und das macht es schwer. Das sind tatsächlich manchmal wirklich Nöte für uns. Und dennoch ist unser Auftrag, immer nach Einheit zu suchen. Und gleichzeitig heißt es auch nicht, dass wir uns nicht auseinandersetzen sollen. Aber es heißt, dass solche Streitfragen uns nicht trennen sollen. Und das ist ein ganz schmaler Grat. Ja, eine ehrliche Auseinandersetzung muss sein, weil sonst schwelen die Dinge so unter der Oberfläche und sonst ist es unehrlich und ungesund. Und außerdem gibt es ja auch faktisch Grenzen dessen, was noch Randmeinung ist und was schon Irrlehre ist. Das macht die Sache auch nicht einfacher. Und wir müssen auch wissen, dass wir uns täuschen können. Sogar unser Gewissen kann uns täuschen. Unser Gewissen ist von vielem geprägt. Ja, das ist von Kindheit sind uns Dinge beigebracht worden, von Eltern, von Lehrerinnen, von der Gesellschaft. Und es ist gar nicht immer richtig, was unser Gewissen uns sagt. Ja, wir brauchen hier immer wieder Demut, uns zurückzunehmen. Und wir brauchen Mut, an der richtigen Stelle zu sagen, was wir denken, was wir erkannt haben. Und vor allem brauchen wir die Weisheit zu erkennen, wann was davon dran ist. Und dafür brauchen wir natürlich den Heiligen Geist. Ich hatte vorgestern ein kleines Erlebnis und das möchte ich euch kurz erzählen. Erstens, weil es so frisch ist und dann eben so gut passt. Und zwar hatten wir Kontemplation und wir haben über die Stelle meditiert, wo Jesus nach seiner Auferstehung Petrus dreimal fragt, ob er ihn liebt. Und ich war da so in meiner, also wir machen dann immer die Mikros aus und so und wir haben auf dem Bildschirm nur diese Bibelstelle und ich habe also vor mich hin meditiert und es war wunderbar. Ich habe meine Liebe zu Jesus gespürt und ihm gesagt und dann bin ich gedanklich abgeschweift. Und zwar ist vor meinem Fenster so ein schöner Starenkasten, den hat der Rainer gebaut und wir hoffen immer, dass die Stare einziehen. Ja? Es ist jetzt schon Mai und die kommen nicht so recht in die Gänge. Und jetzt war da einer auf dem Ast und der hat immer so angesetzt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Kinder immer so runter, die Vögel, so wie wenn er jetzt gleich fliegt. Und er hatte auch schon was im Schnabel und er ist immer nicht losgeflogen. Und ich war voll abgelenkt, habe mir gedacht, du dusseliger Vogel, jetzt flieg doch mal da rein, so ein schöner Kasten. Und dann kam aber ein anderer Star aus dem Kasten raus. Das war ganz gut, dass der da nicht rein ist. Das hätte echt Stress gegeben im Starrenkasten. Und dann ist mir wieder eingefallen, dass ich ja gerade bei der Kontemplation war und dass ich ja eigentlich gerade Jesus sagen wollte, dass ich ihn liebe. Und dann ist mir eingefallen, dass in dieser Bibelstelle, die wir da gerade hatten, da geht es danach so weiter, dass der Petrus dann auf den Johannes zeigt und sagt, und was ist mit ihm? Und dann sagt Jesus, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht dich an? Folg du mir nach. Und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie ist es genau wie ich. Ja, ich war gerade noch dabei, Jesus meine Liebe zu bekennen. Und dann ist aber eigentlich ganz wichtig, was dieser Vogel da tun soll. Was dieser Vogel da tun soll, das war jetzt gerade nicht richtig, was der macht. Ich bin auch noch falsch gelegen, es kommt noch dazu. Ja, und so läuft es manchmal. Und ich will mich daran erinnern, wenn wieder ich darüber nachdenke, was andere Leute machen sollten oder was andere Leute vielleicht falsch machen, dass Jesus sagt, was geht dich an? Folge du mir nach. Ich finde, das ist ein guter Satz. Und ja, konzentriere dich auf deine Liebe zu Jesus, ja, auf deine Berufung, die du hast. Und ich glaube, dieser Satz, was geht dich an? Folge du mir nach. Die kann uns wirklich helfen, Einheit zu leben. Dieser Satz. Genau. Also, war vorgestern. Ja, also der Wunsch Jesu ist, dass wir Einheit bewahren. Und deswegen möchte ich noch einmal sagen, was ich oft sage, weil es so wichtig ist für uns als Gemeinschaft. Unsere Einheit ist in Christus. Wir müssen nicht über alles einer Meinung sein, um in Einheit zu sein. Denn unsere Einheit liegt nicht in gleichen Meinungen. Unsere Einheit liegt in einer Person und in unserer Liebe zu ihm. Und damit komme ich jetzt zum zweiten Teil meiner Predigt, dem individuellen Aspekt der Kindschaft. Was bedeutet die Identität als Kind Gottes für mich persönlich? Erstens, die Identität als Kind Gottes schenkt uns Wert. Unsere Würde liegt im liebenden Blick Gottes auf uns als seine Kinder. Die Gesellschaft will unseren Wert in einer anderen Weise, also will uns Wert in einer anderen Weise beimessen, ja, aufgrund unserer Leistungsfähigkeit oder ob wir sportlich sind oder ob wir schön sind oder besondere Gaben haben, Arbeitsergebnisse liefern. Und dann applaudiert die Welt vielleicht, ja, sie gibt dir ein schönes Gehalt oder sie gibt dir Anerkennung, Bewunderung und damit auch Wert. Aber du musst dafür schon etwas bieten. Und wenn du das nicht mehr zu bieten hast, vielleicht weil du alt wirst oder krank oder dement, dann verlierst du in den Augen der Welt diesen Wert wieder. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum manche Menschen bis zum Burnout schuften, ja immer weit über die Belastungsgrenzen gehen. Aber du darfst wissen, der Wert, den Gott dir gibt, indem er dich sein Kind nennt, der hängt nicht von deiner Performance ab. Für den musst du dich nicht abarbeiten. Gott sagt, du bist mein kostbares Kind und das genügt. Zweitens, die Identität als Kind Gottes gibt uns einen Platz im Universum. Wir sind nicht einfach Menschen, die zufällig in diese Welt geworfen sind und nun darin herumirren, sondern wir sind Gottes Kinder. Wir sind geplant, wir sind gewollt, wir sind in seiner Liebe aufgehoben. Und wenn du dich verloren fühlst, ungewollt, haltlos oder ratlos, dann darfst du wissen, Gott sieht seine Kinder und er hat Gedanken über sie, gute Pläne und ein wachsames Auge. Du bist gewollt und es gibt einen Grund, warum du hier bist. Drittens, Kind Gottes zu sein, bedeutet Erbe zu sein. Ja, das sagt Paulus hier auch ganz explizit in dieser Bibelstelle. So bist du nun nicht mehr Knecht, sagt er, sondern Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe. Und ich habe mich natürlich dann gefragt, was ist denn nach der Bibel unser Erbe? Und ich möchte mal, könnte man jetzt auch eine ganze Predigt draus machen, aber ich möchte mal kurz versuchen, das Wesentliche zu umreißen. Unser größtes Erbe ist Gott selbst. Seine Nähe, seine Gegenwart. Ja. Im Psalm 16,5 heißt es, der Herr ist mein Erbteil. Das ist der größte Schatz, den wir haben. Unser Erbteil. Und das meint ja vor allem, dass das uns niemand nehmen kann. Gott ist und bleibt unser Gott. Er wird sich uns nicht entziehen. Dann gehört zu unserem Erbe das ewige Leben. Also ein Leben, das über den Tod hinaus Bestand hat. Zum Erbe gehört das Reich Gottes, das jetzt schon beginnt und in der neuen Schöpfung vollendet wird. Und wir sind Miterben in Christus. Also alles, was Christus zusteht quasi, diese Herrlichkeit, die Gemeinschaft mit dem Vater, das Reich, wir erben mit. Okay, so viel zum Erbe. Was gehört noch dazu, ein Kind Gottes zu sein? Und jetzt ganz spannend, im Zusammenhang mit der Kindschaft spricht Paulus von Mündigkeit. Also davon, dass wir als Kinder Gottes nicht mehr unmündig sind. Und zwar heißt es da im Galaterbrief, solange der Erbe unmündig ist, ich glaube, das ist auch nochmal auf der nächsten Folie, schau mal. Ja, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied. Obwohl er Herr ist über alle Güter, sondern er untersteht Vormündern und Verwaltern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. So auch wir. Als wir unmündig waren, waren wir geknechtet unter die Mächte der Welt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Also Unmündigkeit steht hier für einen Zustand der Abhängigkeit, der Begrenzung und der Unfreiheit. Wie ein Knecht, sagt Paulus. Und im Prinzip beschreibt Paulus hier den Zustand des Menschen ohne Christus. Es ist der Zustand unter dem Gesetz und zum anderen geknechtet unter die Mächte dieser Welt. Unmündigkeit bedeutet also ein Leben unter Regeln und nicht aus der lebendigen Beziehung zum Vater. Ein Dasein, das mehr von Zwang als von Vertrauen geprägt ist. Und es bedeutet ein Leben ohne den Heiligen Geist, getrieben von anderen Mächten. In gewisser Weise meint Paulus damit, dass der Mensch im Alten Testament unmündig war und sein Vormund war das Gesetz. Und als mündige Kinder sind wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern wir leben in der Freiheit des Evangeliums. Die Karin wird uns darüber nächste Woche in alle Tiefen einführen. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich bleibe aber noch mal kurz dabei. Was bedeutet jetzt also Mündigkeit? Es bedeutet eine reife Beziehung zu Gott. Leben aus dem Geist statt aus dem Gesetz und Beziehung statt blindem Gehorsam. Und damit geht natürlich auch Verantwortung einher, wie das eben so ist, wenn man mündig und erwachsen ist. Aber Mündigkeit ist geistliche Reife. Und das hat dann so diese zwei Seiten. Kind Gottes zu sein, bedeutet, dass wir ganz geliebt und ganz geborgen und ganz sicher sind in den Armen des Vaters. Und gleichzeitig, dass wir mündig sind, dass wir Mitsprache haben, dass wir Gottes gegenüber sind und in Freiheit und Eigenverantwortung entscheiden können. Und fünftens, ich bin noch bei meiner Liste sozusagen, was alles die Kindschaft Gottes einschließt. Kind Gottes zu sein bedeutet auch einen Auftrag. Und darüber haben wir jetzt schon gesprochen. Das ist, die Geschwister zu lieben und in dieser Familie Gottes in Einheit zu leben. Das Wichtigste aus meiner Sicht an dem Punkt der Kindschaft ist, dass wir wissen können, dass wir geliebt und angenommen sind. Und daran dürfen wir immer festhalten, selbst wenn es Stimmen in uns gibt, die das anzweifeln wollen. Für viele und vielleicht sogar in gewisser Weise für alle von uns ist es gar nicht so leicht, das richtig tief zu verinnerlichen. Und unser himmlischer Vater weiß, dass es nicht so leicht ist. Und darum hilft er uns dabei und gibt uns seinen Geist, der in uns spricht, der in unser Herz gegeben wird und der Gott als Papa anruft. Ja, wie er es da auch an dieser Stelle sagt, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Abba oder Papa, lieber Vater. Für viele von uns ist es ein Prozess, diese Kindschaft von Herzen annehmen zu können. Manchmal auch ein langer Prozess. Und mir ist da wieder eingefallen, dass ich mal in einer Predigt gehört habe, da hat Heidi Baker gesprochen, das ist eine Missionarin, und die hat erzählt, dass sie immer wieder Kinder adoptieren, auch in ihre Familie. Und diese afrikanischen Adoptivkinder, die sind dann in die Familie aufgenommen, aber sie brauchen noch Zeit, um zu verstehen, dass sie jetzt wirklich Kinder in der Familie sind. Und anfangs fühlen sie sich noch unsicher und benehmen sich so ein bisschen wie Gäste, aber irgendwann verstehen sie dann, dass sie zur Familie gehören. Und die Heidi sagt, sie merkt es daran, wenn das Kind einfach zum Kühlschrank geht und rausnimmt, was es haben will. Und dann habe ich gedacht, das rührt mein Herz an. Das ist so ein bildliches, konkretes Beispiel. Ja, bei Gott kann ich einfach an den Kühlschrank gehen. Und jetzt kommt meine Aufgabe für euch, die ich schon angekündigt habe. Und da bitte ich die Karin und den Christian auch für ihren Einsatz. Und zwar möchte ich euch einladen, dass ihr mal überlegt, was ist ein Bild für euch? Dafür, dass, also ich spreche mal direkt, was ist für dich ein Bild dafür, dass du Gottes Kind bist, dass du Kind in der Familie? Also du stellst dir jetzt quasi vor, du wirst von Gott adoptiert, ja, ganz als dein Kind angenommen, du kannst dir das Alter, kannst du dir aussuchen. Wann weißt du, dass du wirklich ein Kind des Vaters bist? Dass deine Kindschaft ganz sicher ist. Okay, jetzt machen wir mal ein gemeinsames Brainstorming und der Michael schreibt es auch uns dann die Folie auf. Und ich fange mal an, damit es ein bisschen leichter ist. Also, ich gehe einfach an den Kühlschrank, wäre zum Beispiel so ein Satz. Oder, ich kann trotzig brüllen und Papa ans Schienbein treten. Okay, und jetzt seid ihr dran. Ihr meldet euch, wenn euch was einfällt. Und ihr lasst mich jetzt nicht im Stich. Los, Leute. Ich weiß, ihr habt gute Ideen. Ah, hier meldet sich jemand, der Justus, Karin, ganz vorne. Und hier ganz hinten. Wir haben die ganze Spannung, okay?
Ja, ähnlich dem Trotzig, ich darf auch mal die Tür zuschlagen.
Ah, ich darf auch mal die Tür zuschlagen. Sehr schön. Angelika?
auch wenn ich total Mist gebaut habe, heute darf ich mich abends in Jesus' Arme kuscheln.
Oh ja, auch wenn ich heute total Mist gebaut habe, darf ich mich abends in die Arme kuscheln.
Okay, jetzt. Ich kann einfach zu ihm gehen und ich kann einfach so sein, wie ich bin.
Ja.
Ich muss mich nicht irgendwie umstellen. Ich kann einfach so sein, wie ich bin. Und ich fühle mich da angenommen. Und das ist sehr, sehr wert in diese kritische Gesellschaft.
Ja, wunderbar. Also ich kann einfach sein, wie ich bin. Und so, wie ich bin, bin ich angenommen. Margit?
Ja, ich stelle mir das so vor, dass ich wagen würde, eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht auch meine Mitgeschwister mitbetrifft. Und ich weiß aber, dass sie mich mittragen würden.
Ah, okay. Also das ist sogar der Familienaspekt. Also ja. Als Kind in der Familie kann ich eine Entscheidung treffen, die meine Geschwister mitbetrifft. Und ich weiß, die tragen das mit. Ja? Danke.
Ja, wenn mein Papa gerade ganz, ganz beschäftigt ist, dann kann ich ihn stören. Und er hört mir trotzdem zu.
Oh, das rührt mich jetzt sogar richtig an. Also wenn mein Papa ganz beschäftigt ist, darf ich ihn trotzdem stören. Und er hört mir zu.
Ich dachte, sorry.
Wir sind erstmal hier links hinten.
Ja, okay. Ich habe das Bild im Kopf davon, wie einem der Vater beibringt, Fahrrad zu fahren. Und man fällt und der Vater ihn aber trotzdem ermutigt, wieder aufzustehen und nicht dann mit dem Hammer auf einen draufschlägt quasi, sondern ja, diese Situation als Beispiel für den liebevollen Vater.
Ja, ja, schön. Also ich hoffe, ich habe es jetzt ganz richtig verstanden. Ihr seid zusammen mit dem Fahrrad unterwegs, war das der Anfang? Genau, also Papa und Sohn sind mit dem Fahrrad unterwegs und der Sohn stürzt, fällt mit dem Fahrrad und der Vater schimpft nicht, sondern hilft ihm auf. Ja, wunderbar.
Ich kann immer die Wahrheit sagen, auch wenn ich denke, dass es unangenehm ist, werde ich akzeptiert, auch wenn das vielleicht nicht allen passt.
Ah, super. Ich kann immer die Wahrheit sagen, auch wenn es unangenehm ist oder wenn es gerade nicht reinpasst. Ja, wunderbar. Toll. Okay. Letzte Chancen. Da hinten winkt jemand, noch. Christian.
Ja, ich komme.
Ich kann einfach bedingungslos geliebt werden.
Ja, ich kann bedingungslos geliebt werden. Ich glaube, das ist ein super Schlusswort jetzt hierfür. Toll, ihr wart super, vielen Dank. Michael, kommst du hinterher? Klappt, ne? Jetzt pass auf, es ist noch nicht ganz vorbei. Ihr habt Zettel und Stifte. Und ihr dürft, wir machen jetzt so ein bisschen Stille und dann fängt so langsam der Lobpreis an. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr euch eines der Statements aussuchen oder auch nochmal ein eigenes überlegen und euch aufschreiben und mit nach Hause nehmen. Ja, woran wisst ihr, dass ihr ganz sicher Kinder seid in der Familie des Vaters? Und wir haben jetzt einfach ein bisschen Stille und der Joshua fängt dann an, wenn er meint, dass es soweit ist.